Zum einen ist es für mich eine Entdeckungsreise, ja, es ist ja ein Detektivspiel, quasi Positionen zu entdecken, aufzuspüren, rauszufinden, diese Welt sich mir komplett zu erschließen, ist einfach spannend, sie auch wieder sichtbar zu machen, die Arbeiten, und sie auch ins rechte Licht zu rücken, will ich mal sagen.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Sammler Florian Schwarz mit einem Schwerpunkt zur Ostkunst. Ist das überhaupt ein Begriff eigentlich?
Ja, ich würde schon sagen, Ostkunst.
Also, hallo Florian. Genau, ich bin auf deine Tätigkeit auf Instagram aufmerksam geworden, weil du, finde ich, sehr gute Reels machst, wo Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen. Und du sammelst, du bist so, wir sind so in einem Alter, Anfang 40, und du sammelst Kunst. Wie ist das abgesteckt? Also Kunst aus der DDR? Oder wie würdest du das umreißen?
Also danke für die Einladung. Ja, das ist auch eigentlich schon die erste große Frage. Was heißt denn eigentlich Ostkunst? Ne? Reden wir da jetzt über die Zeit der DDR, also 49 bis 90? Was machen wir denn mit Künstlern, die schon vor der DDR-Zeit aktiv waren, aber in die DDR hineingewirkt haben? Otto Dix, Konrad, Felix Müller, Erich Fraß und so weiter und so weiter. Ja, was machen wir mit Künstlern, die die Kunst in der DDR beeinflusst haben? Käthe Kollwitz zum Beispiel, die ja in der DDR sehr abgefeiert wurde. Die gehören für mich auch dazu, weil sie haben natürlich die Kunst, die in der DDR geschaffen wurde, beeinflusst und ja auch teilweise dort gelehrt. Und dann ist natürlich die zweite Frage, was ist mit Künstlern, die zum Beispiel in den 80ern an der Kunsthochschule abgeschlossen haben in der DDR und dann nach der Wende eigentlich erst in ihr richtiges Schaffen gekommen sind? Ne? Was machst du mit diesen Künstlern? Sind das keine Ostkünstler, weil ihr Hauptwerk quasi nach der DDR geschaffen wurde? Also für mich gehören sie dazu.
Oder Gerhard Richter.
Gerhard Richter, A.R. Penck, Günter Uecker, Baselitz, das sind alles Leute, die sind ja beeinflusst von ihrer Zeit in der DDR, egal wie lang oder kurz die war. Und da ist eigentlich auch der Anknüpfungspunkt, ich sag mal, zu meiner persönlichen Sammlerleidenschaft, nämlich die Frage, wie hat mich die Sozialisation in der DDR beeinflusst, geformt, und wie sprechen mich Arbeiten aus dieser Zeit und aus diesem Kulturraum ästhetisch an? Also ich verstehe das für meine Sammlung eigentlich Ostdeutschland als einen Kulturraum, in dem eine besondere Art von Kunst geschaffen wurde, natürlich schwerpunktmäßig zur Zeit der DDR, weil das eben dieses abgeschottete Biotop war. Aber was hat die Arbeiten, die dort entstanden sind, beeinflusst? Und wie beeinflusst dieser Kulturraum auch heute noch die Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern? Und so, ja, schließe ich also nicht ab mit 49 bis 90, sondern gucke halt, wo sind die Einflüsse und wie wirkt es nach und wo kommt es her?
Und wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Die kurze Antwort lautet Midlife Crisis. Ich bin 40 geworden und habe bis dahin mein Leben immer nach vorne gelebt. Also ich bin 84 in Ostberlin geboren und meine ersten Kindheitserinnerungen sind sehr rudimentär an die DDR. Ja, ich war jetzt kein Jungpionier oder sowas, sondern die DDR war meine Frühkindheit sozusagen. Ne? Meine ersten Erinnerungen sind bei uns am Alexanderplatz vorm Wohnzimmerfenster, da gingen dann immer die Demos lang. Ja, und ich habe dann am nächsten Tag in der Kita die Parolen nachgebrüllt sozusagen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, sehr verschüttete Erinnerung, wie wir mit dem Trabant das erste Mal über die Grenze gefahren sind und die Leute oben so aufs Dach drauf gehämmert haben, voller Freude. Das sind aber so die einzigen Erinnerungen, die ich habe. Ich habe dann immer nach vorne gelebt, ne, bin nach der Wende zur Schule gegangen, auf die Uni gegangen, habe angefangen zu arbeiten und so weiter. Und jetzt erst mit dem 40. Geburtstag habe ich dann auch mal einen Blick zurückgeworfen. Ne? Wo kommst du her? Was hat dich geformt? Wer bist du eigentlich? Und was gehört zu deiner Geschichte eigentlich dazu? Und da habe ich eben gemerkt, dass es Kunst gibt, die eine gewisse Ästhetik hat, die in mir irgendwas auslöst. Ja, vielleicht ist es Nostalgie. Vielleicht ist es einfach irgendwas, was da in mir berührt wird, wo ich gesagt habe, das interessiert mich und da möchte ich mich näher mit beschäftigen. Ich sage immer, das ist Kunst, die ich eigentlich nie sehen wollte, weil diese Ostkunst war für mich irgendwie von gestern zu ostig, irgendwie altbacken. Und die jetzt wieder zu entdecken, ist spannend.
Ja, ich finde es deshalb besonders interessant, weil ich glaube, dass es ein bisschen so einen Generationswechsel braucht, die unverklärt auf diese Werke draufschaut. Weil die Generation davor, es gibt dieses berühmte Zitat vom Baselitz, dass ich nicht wörtlich, aber grob wiedergeben kann, alle Ostkünstler sind Arschlöcher oder sowas in der Art, der sich, glaube ich, damals, ich krieg's nicht genau zusammen, ist der, glaube ich, aus der Documenta ausgestiegen oder hat sich geweigert mitzumachen, weil Schneckenburger, wie gesagt, ich krieg's nur so vage wieder, Documenta 7, glaube ich, war das, oder 8, die eingeladen hat. Und es gab eben schon auch Ressentiments denen gegen diesen Künstlern aus der DDR gegenüber, weil denen per se unterstellt wurde, sie seien Staatskünstler. Kennst du die Geschichte?
Ja, die Geschichte speziell nicht, aber es ist natürlich so, dass die DDR ab einem gewissen Punkt Interesse daran hatte, Devisen zu erwirtschaften, also ich sag mal Westgeld reinzubringen. Und dann haben die natürlich versucht, über die Documenta und auch über den staatlichen Kunsthandel ja bestimmte Vorzeigekünstler ins Ausland zu verkaufen, um Devisen reinzukriegen. Und das war eben diese sogenannte Viererbande, also Heisig, Tübke, Mattheuer und Sitte, die eigentlich alle aus Leipzig kamen, was daran lag, dass man in Leipzig eben eine Messe hatte und dass da viel internationales Publikum war und das eben einfach war, die zu verkaufen. Und dann hat man eben versucht, diese Künstler, die dem ja, Regime gewogen waren oder die zumindest die das Regime nicht allzu kritisch fand, auch ins Ausland zu verkaufen. Man muss man natürlich immer dazu sagen, da musste ja auch eine Nachfrage sein. Ne? Das heißt, das waren auch Künstler, die auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet haben und die auch international anschlussfähig waren. Sonst hätte die ja gar keiner gekauft. Mhm. Ne? Und das Interessante für mich ist jetzt, wenn ich diese ganzen Sachen neu entdecke, nicht nur die, ich sag jetzt mal, die großen Namen, die sehr, sehr häufig ausgestellt wurden, sondern vielleicht auch die autonomen Künstler, die jetzt nicht staatlich ausgestellt und verkauft wurden, zu gucken, was haben die eigentlich gearbeitet und wie ist deren Werdegang während der DDR, nach der DDR? Vieles wird natürlich kritisiert und vieles wird auch über einen Kamm geschert und sich da ein eigenes Bild zu machen, das ist eigentlich auch ganz spannend.
Aber diese alte Leipziger Schule, die ja dann, gab ja so ein neue Leipziger Schule Phänomen in den 2000ern, hat glaube ich auch viel mit der Kunsthochschule zu tun, die ja einen sehr, wie soll man sagen, handwerklichen Anspruch hat, oder?
Genau, also generell ist es glaube ich so, dass viele Künstler zu DDR-Zeiten einen hohen Fokus auf die handwerkliche Qualität gelegt haben, gerade weil man sich vielleicht thematisch nicht austoben konnte, wurde natürlich auf den Hochschulen sehr darauf geachtet, dass dann, also ne, wenn ich mir quasi den Unterricht gestalte und ich kann bestimmte Themen nicht anspielen, dann gehe ich vielleicht in die handwerkliche Tiefe, ne, was zum Beispiel das Thema Druckgrafik angeht, was da alles gemacht wurde. Das ist sicherlich gerade beim Thema DDR-Kunst ne, auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja, und natürlich wahrscheinlich auch aus dem sozialistischen Realismus kommt, also quasi die Arbeiter auf dem Feld eben fast in realistisch, fotografisch realistischer Qualität gemalt, verlangt natürlich hohe Handwerkskunst ab. Aber eben interessant auch, Gerhard Richter wurde ja auch an der Akademie in Leipzig oder an der Hochschule, ich weiß nicht, was es ist, ausgebildet und ist dann irgendwann in den Westen gegangen und hat in Düsseldorf da sein Studium fortgesetzt.
Ja, wobei sich Gerhard Richter ja von seiner Schaffensphase in der DDR komplett abgrenzt. Also die findet ja nicht mal in seinem Werksverzeichnis statt.
Genau, aber stattgefunden hat sie natürlich trotzdem.
Ja, ja, klar,
ne?
Klar.
Und interessant ist aber zum Beispiel der große Schritt, also ein berühmtes Werk von Tübke.
Mattheuer, glaube ich.
Ne? Entschuldige, Mattheuer, genau, Mattheuer. Kann man ja auch als Schritt über die Mauer interpretieren, ne?
Ja, klar. Also man, ne, je bekannter die Namen wurden, je mehr Devisen, die gebracht haben, umso mehr Freiheiten konnten die sich natürlich auch rausnehmen.
Ja. Ne?
Also so ist es halt. Der kleine Künstler, der sozusagen froh war, vielleicht mal irgendwo 3 Bilder in eine Grundschule hängen zu dürfen oder für irgendein Kombinat die Kantine ausstatten zu dürfen, der stand natürlich anders unter der Knifte als den Riesenname, der international, der auf der Documenta auftritt und international gehandelt wird. Die konnten natürlich ganz anders arbeiten. Die haben auch andere Materialien zur Verfügung bekommen und so weiter. Von Tübke ist die Geschichte übermittelt, dass er sich also immer spezielle Pigmente hat liefern lassen, die so unheimlich teuer waren, weil er nur die verarbeiten konnte und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, diese, ich nenne sie mal Viererbande, muss man da vielleicht mal außer Konkurrenz nehmen. Die repräsentieren mit Sicherheit nicht die große Gesamtheit der ostdeutschen Künstler.
Mhm. Und aber die versuchst du dann auch zu sammeln?
Die also, Viererbande, ja. Also von den Vieren interessiert mich persönlich eigentlich nur Wolfgang Mattheuer, weil ich finde da gerade die druckgrafischen Arbeiten herausragend in der Qualität.
Ja.
Ich habe neulich ein Blatt gekauft, das heißt Eingeschneite Aktion. Also das ist handwerklich hervorragend, das hat so einen gewissen Surrealismus. Da ist eine Figur, ja, die liegt unter so einem eingeschneiten Baum, hält sich da noch an so einer Art Liane fest oder einer Wurzel. Da stolperst du jeden Tag drüber und denkst drüber nach, was soll das, was macht das mit dir? Also das setzt jeden Tag dein Gehirn in Bewegung.
Ist aber auch der, der am schwersten oder am teuersten ist, ne? Am schwersten zu bekommen, beziehungsweise die höchsten Preise erzielt, ne?
Ob er nun der am schwersten zu bekommen ist, weiß ich nicht.
Also zumindest bei Malerei. Also
ja, bei Malerei, ja. Mit Sicherheit.
Ja.
Aber das Schöne ist ja, und das gilt für viele ostdeutsche Künstler, dass es ja ein unheimlich großes Werk an Druckgrafiken gibt, sodass man eben auch in eine Sammlertätigkeit sehr einfach einsteigen kann. Und da kriegt man den Mattheuer auch schon für 1.000, 1.500 Euro für ein Blatt und in Auktionen deutlich günstiger.
Das finde ich eben auch total interessant an dieser Kunstkultur in der DDR. Du hattest es gerade kurz erwähnt, die Kombinate. Es war oft so, dass dann irgendwie für irgendein Bergbauunternehmen ein Künstler beauftragt wurde, für die ganze Belegschaft Druckgrafik zu erstellen, ne?
Naja, also das Ziel war ursprünglich sozusagen vom DDR-Regime, dass man ja ein Volk bilden wollte und dass dieses Volk auch künstlerisch gebildet sein sollte und dass natürlich ein Bild von dem neuen Menschen im Sozialismus in alle Bevölkerungsschichten transportiert werden sollte. Also war das Ziel, wie kriege ich quasi jeden Fabrikarbeiter in einen Kunstkurs rein? Also es gab sowohl Kunstzirkel an den Firmen und diese Betriebe hatten eben auch, ich sage jetzt mal Haus- und Hofkünstler, ja, die also bei denen quasi angestellt waren oder für die ganze Zeit gearbeitet haben.
Wie Chronisten, ja.
Ja, wie Chronisten oder auch, also die Betriebe waren quasi, ich will jetzt nicht gesetzlich sagen, es muss nicht stimmen, aber ich sag mal, denen war quasi vorgeschrieben, dass sie einen bestimmten Betrag pro Jahr für Kunst ausgeben mussten.
Mhm.
Und dann hast du halt bei deinem Künstler dir drei neue Gemälde für die Betriebskantine gekauft oder du hast halt eben irgendwie eine Skulptur für den Park bestellt oder. Was auch gerne gemacht wurde, waren halt Mappenwerke. Ne, dann hat man halt irgendwie das Schaffen in dem Betrieb malen lassen, Holzschnitte machen lassen, dokumentieren lassen und dann waren das quasi Kundengeschenke, Gastgeschenke, die man zur Repräsentanz genutzt hat.
Aber auch Arbeitergeschenke, oder?
Können natürlich auch Arbeitergeschenke gewesen sein. Also ich glaube, die breite Belegschaft wurde eher versucht, an die Kunst heranzuführen, indem man eben Führungen hatte, Ausstellungen hatte und auch viele Zeichenzirkel hatte, um einfach, sage ich mal, ja, dem Arbeiter und Bauern beizubringen, mit Kunst umzugehen, Kunst zu verstehen und Kunst auch zu schaffen.
Okay, ich dachte nämlich, der Unterschied ist sozusagen zur, weiß ich nicht, Kunstsammlung Deutsche Bank, da wird das dann in die Büros gehangen und zu Repräsentationszwecken genutzt. Aber ich dachte zum Beispiel bei der Wismut oder so, hat die Belegschaft so eine Druckgrafikmappe zu Weihnachten bekommen.
Kann auch sein.
Oder sowas.
Will ich jetzt nicht ausschließen.
Wo ich eben das interessant fand, dass quasi Kunstbesitzen eben sozialistisch gedacht wurde.
Genau, also das sollte eben ja, demokratisiert sein, dieser Zugang zu Kunst. Und man hat natürlich auch versucht, also der staatliche Kunsthandel der DDR hat ja über die Jahre nahezu alle Galerien quasi sich einverleibt, die es so gab in Ostdeutschland. Ein paar private gab es, aber der Großteil gehörte eben zum staatlichen Kunsthandel. Und da hat man wahnsinnige Besucherzahlen gehabt, wenn man das heute sieht. Also neulich erst eine Dissertation zu dem Thema gelesen. Da stand drin, dass es also Galerien gab, die hatten da übers Jahr hunderttausende Besucher hier in Berlin. Und die haben natürlich ein bisschen
Ost-Berlin.
In Ost-Berlin, ja. Und die haben natürlich dann so gearbeitet, musst du dir vorstellen, also im Erdgeschoss gab es dann Kunsthandwerk, also irgendwie Holzschnitzfiguren und Räuchermännchen.
Mhm.
Und in der oberen Etage gab es dann quasi die Kunst. Ja, die Kunstwerke.
Zeitgenössische Kunst.
Ja, zeitgenössische Kunst. Und so hat man aber die Leute reingekriegt. Ne? Mhm. Und dann konnten die sich halt für einen schmalen Taler da auch mal eine Druckgrafik kaufen oder so. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt aber Hörensagen, ich habe ja selber nicht in der DDR gearbeitet und kein Geld verdient, aber was ich so höre und lese, war es natürlich auch so, wofür wolltest du dein Geld auch ausgeben?
Ne? Ja.
Also aufs Auto musstest du 15 Jahre warten und groß in Urlaub fahren.
War auch nicht.
War auch nicht, da konntest du dir Kunst kaufen.
Ja. Den staatlich organisierten Kunsthandel hattest du angesprochen. Da gab es in West-Berlin, auf dem Kudamm ist das, da gab es Brusberg. Und die Galerie Brusberg vertrat eben diese Viererbande, also Sitte, Heisig, Tübke, Matteuer. Und Matteuer. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es gab wenige Galerien im Westen Deutschlands, die quasi diese, ich sag jetzt mal, Exotenkunst gehandelt haben. Mhm. Die haben also mit dem staatlichen Kunsthandel kooperiert und haben dann gezielt Kunstwerke in der DDR angekauft und in Westdeutschland verkauft.
Also nicht auf Kommission, sondern die haben gekauft.
Teils, teils.
Ja.
So, also es gab, ich habe hab Artikel gelesen, wo die da teilweise, ich sage jetzt mal, durch die Museen gelaufen sind und gesagt haben, das. Und dann wurde das von der Wand abgenommen und wurde dann verkauft. Die DDR hat ja einen riesengroßen Außenhandel betrieben, hauptsächlich mit Antiquitäten und Kunstwerken. Mhm. Als die Antiquitäten irgendwann alle waren, dann hat man sich immer mehr auf Kunst, so auf zeitgenössische Kunst fokussiert. Man hat erst sozusagen die ganzen Altmeister verscherbelt und die ganzen alten Vitrinen und Kommoden. Und als dann nichts mehr da war, dann hat man angefangen, die zeitgenössischen Künstler zu pushen, weil man da die Produktion quasi treiben konnte. Mhm. Wie dem auch sei, also Brusberg ursprünglich aus Hannover, später dann in Berlin. Dann gab es Hedwig Döbele aus Ravensburg, die gehandelt hat. Dann der eine Sammler, Peter Ludwig.
Ach ja, klar.
Peter Ludwig, der unheimlich viel...
Der Begründer der ganzen Ludwig-Museen in Köln und Koblenz und so weiter.
Genau. Der hat unheimlich viel Ostkunst auch angekauft damals.
Da muss man sagen, das war auch, glaube ich, soweit ich weiß, nicht ganz... der hat ja auch kubanische Kunst und so gekauft. Und ich glaube, das war auch der unternehmerischen, den unternehmerischen Interessen geschuldet. Weil ich glaube, er war der große Schokoladenproduzent. Und ich glaube, er war der einzige, der nach Russland und in die DDR seine Schokoladen liefern konnte.
Naja, aber da siehst du eben, ne, der hat also Devisen gebracht und hat aber auch mit denen Geschäfte gemacht und hat dafür Zugriff auf die absolut erstklassigen Werke bekommen.
Ja, und auf den Markt seine Schokoladenerzeugnisse in dem Block sozusagen verkaufen zu können, ne?
Genau. So, und diese Galerien, die haben also zu DDR-Zeiten gezielt mit Einflussnahme des staatlichen Kunsthandels bestimmte Positionen handeln und verkaufen können. Und die große Diskussion ist halt immer, waren das jetzt eben Staatskünstler, die da verkauft wurden oder nicht? Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort. Das hängt wahrscheinlich von Künstler zu Künstler ab. Letzten Endes ist natürlich für die Künstler, die so auch, naja, für sich selbst ja auch Devisen erwirtschaften konnten, die hatten dadurch natürlich auch ein etwas besseres Leben. Mhm. Und wie es immer so ist, ne, wes Brot ich esse, das Lied ich pfeife, also da wird wahrscheinlich, da ist auch ein Stückchen Wahrheit sicherlich dran.
Ja, und es ist vor allem sehr einfach jetzt aus heutiger Position eine Position dazu zu haben, aber wie man selber sich verhalten hätte, ist nochmal die zweite Frage, ne?
Das ist die andere Frage. Viel spannender finde ich eigentlich die Künstler, die also innerhalb der DDR gewirkt haben, ne? Weil die hatten ja eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe in die nicht-sowjetische
Zone.
Zone.
Hermann Glöckner zum Beispiel, ne?
Genau, so. Das sind ja spannende. Glöckner zum Beispiel, unheimlich tolles Beispiel. Der hat ja seinen Lebensunterhalt verdient, eigentlich mit Baukunst. Also der hat Fassaden gestaltet, Fassaden saniert. Und aber sein eigentliches Werk hat er heimlich still und leise im stillen Kämmerlein gemacht. Der hat ja so Tafeln gemalt, einer der Patriarchen der moderne Konstrukt, aktivistische und konkrete Kunst geschaffen, über Jahrzehnte unter dem Radar des DDR-Regimes. Und der ist ja eigentlich erst zum Ende der DDR hin ja auch bekannter geworden und in Erscheinung getreten. Da war der dann aber schon 80, 90, als der dann sozusagen ja seine Anerkennung erfahren hat. Und heute, wenn ich mir einen Thomas Scheibitz angucke, der in München ausstellt, dann ist der Glöckner eine große Nummer, ne?
Ich glaube, der Thomas Scheibitz hat den Glöckner ja auch quasi, das ist eine Glöckner-Scheibitz-Ausstellung in München, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja.
Aber lustigerweise ist der Scheibitz, gibt es ja die Leipziger und die Dresdner Schule. Und der Scheibitz kommt ja wie Frank Nitsche und Havekost ist ja aus dieser Dresdner Fraktion. Und ist, glaube ich, Glöckner ist auch aus Dresden, ne?
Genau, ja. Glöckner ist aus Dresden. Der war schon bei der Dresdner Sezession 1933 dabei mit Otto Dix, Edmund Kesting, Bernhard Kretschmer und so weiter und so fort. Die Lachnitz, da, seitdem ist der schon da. Also ist halt auch die Frage, ne, ist das jetzt ein Ostkünstler? Ich sage ja, aber der war da halt schon vor der DDR.
Genau, und das Interessante ist aber, wenn einige werden das kennen, sind so DDR-Fassaden-Mosaike, wie du sagst, so Kunst am Bau,
genau,
baubezogene. Kunst, ne? Und das Interessante ist, der Scheibitz zum Beispiel, der ist eigentlich gelernter Steinmetz, also macht so Grabsteine und so und kommt, glaube ich, ganz stark aus dieser Glöckner-Tradition, sieht man den Bildern auch an. Aber das ist eben interessant, dass der Glöckner war eben, der war überhaupt nicht an der Oberfläche. Der hat halt einfach in der DDR seine Werke geschaffen, war aber nicht Teil dieser, sag ich mal, Außenhandels-Repräsentationspost, sozialistischer Realismus-Fraktion, ne?
Genau. Und das Spannende aus heutiger Perspektive ist natürlich, wenn man jetzt sagt, für wie viel verkauft sich ein Thomas Scheibitz? Bei einer Auktion zwischen 30 und 40.000 Euro vielleicht. Und ein Hermann Glöckner, das Original, der Wegbereiter, der Patriarch der Moderne, den kriegst du halt für 3.000, 4.000 Euro. Da merkst du schon einen Unterschied.
Und also ich habe mich eine Zeit lang mal intensiv damit befasst, weil ich das auch als Händler eben all dachte, das ist ein, also vielleicht auch nochmal sozusagen als Kontext, ich komme ja total aus der Westkunst. Ja, mein Vater hat eine Ausstellung gemacht, 81, die hieß Westkunst. Und ich kann mich so dunkel erinnern, es gab einen Kritiker, Eduard Boucan, für die FAZ, einer der wenigen, die überhaupt darin irgendwas gesehen haben, ja, also in der Ostkunst. Und ich kann mich als Kleinkind an Diskussionen erinnern, wo das irgendwie kategorisch abgelehnt wurde. Aber wahrscheinlich vor allem diese vier Figuren, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Und fand das dann aber interessant, habe dann intensiv mich auch mit Brusberg und so ausgetauscht, also dem Sohn, und hatte dann das Gefühl, dass eben die, häufig ist es im Kunstbetrieb ja so, die Leute bilden sich einmal eine Meinung und dann steht die und ist nicht revidierbar. Und deshalb hatte ich dich auch eingeladen hier, weil ich das eben interessant fand, weil ich den Eindruck hatte, die Generation danach guckt eben da anders drauf. Ja, und es gibt ja ganz wenig Sammler, es gibt einen in Frankfurt, immer wenn ich einen Mattheuer kaufen wollte, war der sozusagen mein Widersacher und hat die Preise getrieben. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Und der andere, der natürlich ein großer Teilnehmer ist in diesem Feld, ist der Hasso Plattner, der ja eine große Ostkunstsammlung hat, die er aber, finde ich, interessanterweise jetzt nicht in der Breite zeigt, wie seine ganzen Monets und so weiter, aber eben dieses Minsk gebaut hat und immer wieder mal einen Ostkunst-Protagonisten in Gegenüberstellung von anderen zeigt. Jetzt gibt es eine neue Direktorin, ich glaube, da ist jetzt mehr zu erwarten. Aber es ist noch ein ziemlich unbestelltes Feld, oder? Das ist jetzt nicht im Fokus von vielen.
Ja, das stimmt. Und das macht es für mich aber auch gerade so spannend, aber auch so schwer, die richtigen Sachen zu finden. Also du musst dir vorstellen, wie funktioniert der Kunstmarkt, weißt du besser als alle anderen. Der funktioniert erstmal über, wo habe ich studiert, bei wem habe ich gelernt, wo habe ich ausgestellt, in welchen Museen habe ich vielleicht gehangen und in welchen Ausstellungskatalogen kann ich die Provenienz nachweisen von einem Werk. Und bei den Ostkunstwerken ist es natürlich so, diese Ausstellungskataloge existieren nicht mehr. Die Verlage, in denen diese Bücher gedruckt wurden, existieren nicht mehr. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Bild machen möchte von einem Künstler, dann muss ich erstmal auf eBay und Kleinanzeigen und sonst wo rumgraben, um überhaupt an einen Katalog ranzukommen. Um dann zu schauen auf irgendwie schlecht gedruckten Schwarz-Weiß-Fotos, okay, was hat denn der damals gemacht? Und tatsächlich ist es so, dass ich ganz, ganz viel dann auf Dachböden gehe, in Kellern grabe, in Galerien gehe und die alten Zeichenschränke mal wieder abstaube und aufziehe, die da seit Jahrzehnten nicht mehr bewegt wurden, und mir die Sachen ja frisch entdecke sozusagen. Also ich hole die Kunst wieder raus aus der Schublade, versuche die ein bisschen zu entstauben und die schönsten Sachen für meinen Geschmack natürlich in meine Sammlung aufzunehmen. Was, weil sie kostengünstiger sind als zeitgenössische Kunst, natürlich auch einfacher geht, als wenn ich mich jetzt hier, keine Ahnung, auf die Art Basel stellen würde und dort quasi von der Wand was Tolles wegkaufen wollen würde.
Wobei diese Positionen kommen in der Art Basel, glaube ich, überhaupt nicht vor, ne?
Ja, ich meine jetzt nur vom Preislevel her.
Ja, aber es ist trotzdem interessant. Also ich glaube nicht, dass es auf der Art Basel ein Matter oder ein Sitte oder ein Heisig oder ein, oder?
Das glaube ich auch nicht, wobei, wenn ich jetzt auf die Art Cologne schaue, da gibt es ja schon im Bereich Post-War, gibt es ja schon Positionen, die auftauchen. Volker Stelzmann zum Beispiel oder ein Johannes Heisig, die sind da schon.
Der Sohn
von Bernhard Heisig, genau. Und dann gibt es natürlich auch die Künstler, die, ich sag mal, rechtzeitig genug die DDR verlassen haben, die dann es noch geschafft haben, vor dem Mauerfall sich quasi schon ein Galerienetz aufzubauen im Westen und die heute davon natürlich auch gut leben können. Ja, Cornelia Schleime zum Beispiel, A.R. Penck, der international verkauft wird und so weiter. Also
ja, das ist ja irre, was für Kaliber aus dem Osten kam. Ne, Penck, Baselitz, Richter,
ja, Günter Polke Uecker,
glaube ich nicht. Ne,
das weiß ich nicht. Nee.
Nee. Genau, Günter Uecker kam vom hier Heiligendamm, ne, da kommt er ursprünglich her.
Ja, kommt von der Ostsee, genau.
Ja, ja.
Ja, Gerhard Richter haben wir schon gesagt, ne? Also
sehr männerlastig alles, ne? Gibt wenig Frauen.
Meinst du von denen, die jetzt große
überhaupt,
Nummern sind?
Überhaupt, nee, überhaupt.
Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also natürlich ist es so, wie oft, wenn man sich in die Vergangenheit bewegt, dass natürlich an den Kunsthochschulen an sich auch ja viele Männer gelehrt haben und ihre Schüler dann auch oft Männer waren. Aber gerade in der DDR, finde ich, gibt es auch viele tolle Künstlerinnen, ja.
Also, sag mal ein paar.
Naja, zum Beispiel Lea Grundig, die man da nennen kann. Dann hast du.
Achso, Cornelia Schleimer hast du schon
Cornelia
gesagt.
Cornelia Schleimer habe ich gesagt. Gabriele Stötzer zum Beispiel ist ja eher eine Performance-Künstlerin. Da gibt es viele. Und natürlich auch viele, die jetzt noch aktiv sind, ja. Also die jetzt vielleicht Mitte 70 sind, aber die immer noch arbeiten. Ganz, ganz tolle Arbeiten zum Beispiel macht Carla Woisnitzer. Die hat so. Ja, so suchende Arbeiten, die nichts darstellen wollen, die nichts sein wollen, die was erkunden wollen. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Die macht auch spannende textile Arbeiten und Assemblagen. Dann Petra Fliel zum Beispiel, die macht so Malerei- und Papierarbeiten. Also gibt's ganz viele tolle Künstlerinnen auch. Und ich sag mal, die Frau von Matteuer zum Beispiel, die ist auch Künstlerin
gewesen. Wer ist das?
Ursula Matteuer, ich glaube Neustädt oder Neustadt oder so
heißt sie. Okay. Und du, nochmal zu deiner Tätigkeit, also du hangelst dich quasi von Baum zu Baum, du recherchierst, dann findest du das, dann merkst du, in der Absolventenausstellung war der und die auch dabei, dann guckst du dir das tiefer an, so muss ich mir das vorstellen, oder?
Ja, genau. Also ich gucke wirklich, wer hing in der Ausstellung noch tatsächlich und recherchiere dann zu denen. Manchmal findet man relativ schnell was, manchmal findet man sehr schwer was, dann gucke ich erstmal, dass ich irgendwie alte Ausstellungskataloge rankriege. Ganz interessant ist, dadurch, dass es ja früher diese ich sag mal, Betriebskünstler gab, hatten viele Betriebe auch eigene Galerien, ja, und zum Beispiel das Fliesenwerk in Beutzenburg hatte eine eigene Galerie. Und dann habe ich mir jetzt alle Flyer bestellt, die jemals in Beutzenburg, von allen Ausstellungen, die jemals stattgefunden haben. Und dann grabe ich mich durch die ganzen alten Flyer.
Wo hast du die bestellt?
Ja, eBay.
Okay, ne, also die kaufst du dir also, zusammen.
Ja, ich kaufe mir das zusammen in Archiven, in Antiquariaten. Ja. Ne?
Und danach gehst du weiter, recherchierst.
Dann gab es, so habe ich eigentlich angefangen, es gab ja zu DDR-Zeiten diese Allgemeine Deutsche Kunstausstellung in Dresden. Die hat 1946 das erste Mal stattgefunden und ging bis 1988. Und die war alle paar Jahre, da gab es immer einen großen Katalog, da gab es auch Skulptur, Malerei, aber auch viel Grafik. Und das ist ganz spannend. Die habe ich mir die Kataloge alle zusammengekauft. Und dann siehst du erstmal, welche Künstler waren fast jedes Mal dabei. Wie hat sich aber vielleicht auch die visuelle Ästhetik verändert? Wie ist man in den 70er, 80er Jahren auch mutiger geworden mit dem, was man gezeigt hat? Dann gab es eine Serie, die hieß 100 ausgewählte Grafiken. Da wurden ausschließlich Druckgrafiken und Zeichnungen gezeigt, die 100 besten aus der DDR. Kannst du jedes Jahr ein Buch kaufen und dann siehst du, welche Grafiker tauchen da immer wieder auf und so. Die Qualität ist nicht super, ja, aber du kriegst einen Eindruck. Du entwickelst ein Gespür für die Namen, die irrelevant sind. Genau.
Und das heißt, deine Sammlung ist nicht nur auf die Werke fokussiert, sondern auch auf die ganzen, du nimmst dann diese ganzen Flyer und Kataloge und so, sind auch Teil der Sammlung, oder?
Die sind mein Recherchematerial, würde ich mal so sagen. Ja,
das heißt, es ist jetzt nicht so wie in einem Stadtmuseum angelegt, sondern der Fokus ist schon die Kunstwerke.
Genau. Ja. Und für mich ist es ja so, die Kunst, die ich in meine Sammlung aufnehme, die soll mit mir ja auch was machen. Also ich will ja hier kein DDR-Museum haben oder irgendwie die Nostalgie feiern, sondern
Nostalgie.
Es gibt eine gewisse Ästhetik, die viele dieser Arbeiten haben, die mich anspricht. Und was ich merke, dass das eben auch sehr, sehr viele von meinen Followern anspricht, denn die schreiben mich ja an. Also ich habe ganz, ganz tolle Kontakte zu anderen Sammlern. Ja, die schicken mir dann Fotos aus ihrem Wohnzimmer. Guck mal hier, da habe ich den Mattheuer hängen und da hängt der Hans Ticher.
Sind die auch in deiner Generation?
Ja.
Ach komm.
Ja, also okay. Ich würde sagen, ist jetzt mein Scheuklappenblick. Ja. Ja, aber so wie ich das wahrnehme, also es gibt eine, ich glaube, es gibt einen Generationenwechsel da.
Mhm,
und die treten ja alle an mich heran, weil ich natürlich auch teilweise Arbeiten wieder herauskrame, die man so vielleicht nicht kriegt, weil die nur im Nachlass überhaupt zu bekommen sind von der Künstlerwitwe oder von den Erben, von den Enkeln.
Mhm.
Und vieles ist halt online gar nicht verfügbar.
Ja.
Es gibt es halt nur vor Ort. Und dann
und
musst du halt
auch nicht in den Auktionen gehandelt, wenig, ne?
Teilweise.
Van Hamm ein bisschen, glaube ich, ne?
Bisschen, man kriegt schon, es gibt schon Auktionen, aber da ist natürlich auch viel Beifang dabei. Mhm. Ne? Da sind viel zweit- und drittklassige Arbeiten dabei. Was ich ganz spannend finde, wenn ich Sachen so bestelle, dann kommen die eigentlich immer aus Westdeutschland. Ne? Also die Sammler, die damals gesammelt haben, die jetzt sich quasi von ihren Beständen trennen, das kommt dann eben nicht aus Chemnitz und Halle und Rostock, sondern die Sachen kommen dann eben aus Krefeld und Bielefeld und Düsseldorf.
Wo halt
und,
so gesammelt wurde.
Genau. Ja. So und ich merke eben, dass diese neue Generation, die auch meinem Instagram-Kanal Unboxing DDR folgen, die haben nicht diesen politisierten Blick, die mussten sich dazu nicht positionieren.
Genau, das
ne? Die
ich.
Haben nicht gesagt, ja, das ist schlecht oder das ist gut, sondern die sagen einfach, hey, ich finde das irgendwie spannend, das erinnert mich an meine Kindheit, das löst irgendwas in mir aus. Und dann kontaktieren die mich halt, weil ich halt dann die Kontakte zu den Nachlassen habe und dann ne, bringe ich die in Kontakt, sodass dann...
Handeln tust du aber nicht.
Nee.
Nee. Und was ist das Ziel von der Sammlung?
Für mich persönlich?
Mhm.
Naja, also zum einen ist es eben diese, ist es für mich eine Entdeckungsreise. Ja, es ist ja ein Detektivspiel, quasi Positionen zu entdecken, aufzuspüren, rauszufinden. Oh, die Enkel leben in Griechenland, wie kann ich das denn jetzt sehen? Diese Welt sich mir komplett zu erschließen, ist einfach spannend. Sie auch wieder sichtbar zu machen, die Arbeiten. Und sie auch ins rechte Licht zu rücken, will ich mal sagen. Also ich hole mal kurz aus, wenn ich darf.
Bitte.
Ich denke dann immer, wenn ich aus so einer Schublade, aus so einem alten Grafikschrank aus dem Keller was ans Tageslicht wiederhole, dann hat dieses Werk es ja verdient, auch vernünftig präsentiert zu werden.
Mhm.
Ich war vor ein paar Wochen in der Sammlung Achim Freier hier in Berlin-Dahlem. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Mhm. Das ist auch ein Ostkünstler, der sozusagen vor der Wende ausgebürgert wurde und der hat... der sammelt also und der hängt wirklich...
Auch andere Werke, also von anderen.
Ja, der sammelt alles, die hat getauscht viel und sammelt auch einfach und der hängt auf 3 Etagen, also von der Sockelleiste bis unter die Decke, alles voller Kunst, ja. Und das ist zum Beispiel für mich jetzt persönlich nichts. Da hängt jetzt der Beuys neben dem Warhol, neben dem Picasso, neben Baselitz und Flohmarktkunst und das ist für mich visuell erschlagen. Ich komponiere meine Sammlung eigentlich eher wie so ein Menü, also wie eine Menüfolge. Wenn du bei mir reinkommst, da gibt's eine große Wand, da ist quasi wie so eine Art Vorspeisenplatte, verschiedene Druckgrafiken zu einem bestimmten Thema. Jetzt im Moment zum Beispiel Kraft und Stille. Ja, so da beschäftigen sich die Druckgrafiken mit. Dann geht's quasi in die Vorsuppe. Da sind die Arbeiten von Hermann Glöckner. Da hast du also konstruktivistische, konkrete Arbeiten von Glöckner. Dann geht's in den Hauptgang. Da hast du dann vielleicht auch mal was Schweres, ein Gemälde, was Pastöses, was dich vielleicht auch ein bisschen fordert. Ja, es gibt ja auch Kunst aus Ostdeutschland, die nicht nur leichtgängig ist, sondern vielleicht auch schwermütig ist, melancholisch ist. Ja, also das fordert dich, wie so ein schwerer Braten. Und dann geht's vielleicht zum Dessert. Dann gibt's tolle Pop-Art-Künstler aus der DDR. Hans Ticher, Götze.
Hans Ticher lebt jetzt in Frankfurt, glaube ich, ne?
Hans Ticher hat jetzt eine ganz tolle Retrospektive in der Kunsthalle Rostock. Die soll sehr lohnenswert sein. Also das kann man sich mal anschauen. Und dann vielleicht hinten raus, nach dem Menü gibt's noch so einen kleinen Espresso. Da schubse ich dich vielleicht nochmal oder den Betrachter nochmal in eine andere Richtung. Da hängt dann vielleicht nochmal eine Käthe Kollwitz und gibt nochmal einen Schlusspunkt. Und dazwischen versuche ich dann nochmal so Zwischengänge zu setzen, die das Ganze vielleicht kontrastieren, verstärken, vielleicht auch neutralisieren, wie bei einem guten Menü. Vielleicht mit Collagen, mit Assemblagen, auch mal eine Skulptur, um einfach so ein bisschen in den Blick zu führen. Du willst ja auch nicht, wenn du ins Restaurant gehst, einen Schweinebraten essen. Als nächstes gibt's irgendwie Ossobuco und danach gibt's eine Gänsekeule. Ja, also das muss ja irgendwie so. Und so setze ich die Arbeiten, die ich in meiner Sammlung habe, miteinander in den Dialog. Die kontrastieren sich mal, die verstärken sich mal, Und sie führen dich aber quasi sinnlich durch diesen Kanon der DDR-Kunst. Und für mich war das, ist das deshalb wichtig, so ranzugehen, weil ich natürlich, ich arbeite in einer Werbeagentur und habe deshalb mit Grafikdesign jeden Tag zu tun. Mhm. Das heißt, mein stärkster sinnlicher Kanal ist der visuelle Kanal. Ja. Und das heißt, auf den ersten Blick begeistert mich unheimlich viel. Ja, ja, ich gucke mir Kunstwerke an, wow, toll, spannend, super, das ist ja interessant, das sieht ja klasse aus. Ich kann mir aber nicht alles kaufen.
Mhm.
Und nicht alles hat eine Haltbarkeitszeit. Also nicht alles spricht mich morgen auch noch an. Das heißt, ich muss für mich als Sammler einen Filterprozess einbauen. Dann gibt's also, die zweite Filterstufe ist quasi der intellektuelle Zugang. Also waren diese Künstler überhaupt relevant?
Mhm.
Ja, wurden die ausgestellt? Gehörten die zum
Kanon?
Zum Kanon? Oder waren das vielleicht autonome Künstler, was ja auch sehr spannend sein kann?
Ja.
Das ist also ein intellektueller Zugang über die Recherche.
Hält das Visuelle auch dem konzeptuellen Ansatz stand?
Ganz genau. Ja. So, und dann kommt quasi für mich die nächste Filterstufe. Und da habe ich mir eben überlegt, dass ich das versuche, eben wie über eine geschmackliche Ebene zu filtern. Deshalb spreche ich wie in so einer Speisekarte, dass ich mich halt immer frage, wenn ich jetzt ein Werk vor mir habe, ist das eine Vorspeise?
Mhm.
Ist das ein Hauptgang? Ist das ein Dessert? Und wie passt das zu den Dingen, die ich schon habe?
Mhm.
Oder steht das für sich alleine? Mhm. Ist das so stark und so kraftvoll, dass es sich lohnt, darum herum ein neues Menü zu kreieren?
Mhm.
Oder ist es einfach nur die 75. Suppe?
Lässt sich irgendwo einordnen.
Ja, und wenn du dein Weihnachtsmenü machst, dann gehst du ja auch nicht auf den Wochenmarkt und einer sagt, guck mal, ich habe hier irgendwie 20 Avocados zum halben Preis und dann schmeißt du deshalb dein Weihnachtsmenü um. Sondern dann sagst du, sorry, ist nett, brauche ich aber nicht.
Ja.
Aber dieses, ne, 20 Avocados zum halben Preis, das wäre die klassische Konvolut-Auktion.
Ja, ja,
wo
ist
du
aber
einfach 100 Grafiken von irgendwelchen Sammelkünstlern hast und kannst aber nichts mit anfangen.
Nee, das ist aber natürlich ganz interessant, weil was du da beschreibst, ist ja, was ich oft auch Sammlerinnen und Sammlern rate, es ist ganz gut, sich zu fokussieren, weil wenn man immer nur kauft, was einem gefällt, ist das, kann das natürlich auch eine persönliche, private Sammlung werden. Aber sich ein, sehr gut hier zu empfehlen, ist ein Gespräch mit Matthias Döpfner, der erzählt, warum er den weiblichen Akt sammelt und eben nur den. Na, auf alle Fälle ist es eben ganz gut, sich manchmal zu fokussieren, weil einem das hilft, da an den Leitplanken links und rechts sich irgendwie zu orientieren, weil du die begegnen natürlich die ganze Zeit Sachen, die verlockend sind irgendwie, ne?
Ja, ich mache das dann so, ich fotografiere mir die Sachen, wenn ich in Künstlerateliers bin oder auch wenn ich die bei Auktionen entdecke, ich druck mir das aus und hänge mir das quasi erstmal einfach in schlechter Qualität an die Wand.
Mhm.
Ja, und dann arbeiten die Bilder mit mir 2-3 Wochen und dann merke ich schon relativ schnell, okay, das eine hat sich schon verlebt, das ist schon nicht mehr spannend, das hat sich, habe ich schon mir übergesehen, das gleitet schnell ins Dekorative über. Da sortieren sich dann schon auch wieder Arbeiten raus und ein paar Sachen bleiben hängen und da merkst du, da stolperst du jeden Tag drauf, da verweilst du mit dem Blick. Ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Arbeit von Käthe Kollwitz, da bleibe ich jeden Tag dran hängen. Ja, die ist so toll gearbeitet, in so einer Qualität. Da bleibst du einfach hängen und guckst drauf und das macht dann Spaß und das ist dann nichts Dekoratives, wo du sagst, komm, hänge ich mir über die Couch. Das hat, ist auch legitim, aber für eine Sammlung vielleicht nicht ganz so spannend.
Wie viele Werke hast du schon zusammengetragen jetzt?
Hunderte.
Wirklich, ja?
Ja. Ah, ja. Naja gut, gerade natürlich im Bereich Druckgrafik geht das ja relativ schnell.
Weil dadurch, so lange machst du das ja noch gar nicht, ne?
Nee, das Ding ist halt, dadurch, dass viele ostdeutsche Kunstwerke ja relativ unterbewertet sind, kann man sich natürlich auch relativ schnell eine ganze Menge zusammenkaufen.
Mhm.
Also selbst Gemälde, wenn ich jetzt mal an den Harald Metzges vielleicht denke, der ja durchaus einen Namen hat, bist du ja in Auktion auch schon mit 2.000-3.000 Euro dabei.
Mhm.
Ne? Das ist ja kein Vergleich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, also was Zeitgenössisches kaufen würdest.
Ja.
Ne? Oder einfach den Zeitgenossen aus der BRD, der dann 10-fache kosten würde.
Und publizierst du das auch?
Naja, ich habe ja einerseits meinen Instagram-Kanal,
ja.
Unboxing DDR, wo ich quasi, wenn ich mal wieder bei eBay eskaliert habe, auspacke und zeige, was ich da Neues ersteigert habe.
Ja.
Da habe ich natürlich auch teilweise Schrott ersteigert und ne, stockfleckig und sonst was, aber das ist ja auch witzig. Oder ich habe zum Beispiel mal ein Werk gekauft, habe nicht geguckt, wie groß es ist, habe unheimlich viel bezahlt und dann kam so eine Art Briefmarke an. Das ist so eine absolute Miniatur.
Mhm.
Aber ich nehme die Leute eben auch mit, wenn ich in Galerien gehe, wenn ich zu Künstlern gehe, wenn ich mit
Die kommen ja oft zu selber auch dann zu Wort, ne? Oder erzählen von früher. Aber das sind einzelne Ausschnitte. Du hast jetzt kein Website-Archiv, wo alle Werke publiziert sind oder so.
Nö. Also für mich ist quasi mein Instagram- und YouTube-Kanal ist quasi meine eigene Verpflichtung, mich durch meine eigene Sammlung zu arbeiten,
ja,
weil ich die ja aufbereiten muss, die Werke. Also ja, ich stelle ja auch die Arbeiten vor.
Ja.
Was ist es? Wann ist es entstanden? Von wem kommt es? Weißt, mhm, was ist der Künstler? Wofür kennt man den? Und dadurch muss ich mir die Arbeiten nicht einfach nur zusammenramschen und irgendwo hinlegen, sondern ich muss sie mir durcharbeiten, mhm, um sie, mhm, vorstellen zu können in einer Minute.
Mhm.
Und da habe ich noch einiges vor mir.
Auch ein interessantes Gespräch, was ich hier in dem Podcast mal geführt habe, war mit Wilhelm Schürmann, der ein Sammler aus Aachen, neben Ludwig, einer der großen Sammler eben, der Peter Ludwig und Irene, die kamen ja auch aus Aachen. Und der hat Ostfotografie gesammelt,
mhm,
also tschechisch, russisch und so weiter, und hat eine sehr große Sammlung aufgebaut und die dann als geschlossene Sammlung ans Getty-Museum damals
verkauft. Ah, die Folge habe ich gehört, ja.
Und damit ein ziemliches Vermögen gemacht und dann angefangen, Jeff Koons alles Mögliche zu kaufen. Deine Absicht, durch so eine Kontextualisierung und Revisualisierung, sage ich mal, schafft man ja auch Werte.
Mhm.
Ist das auch mit im Blick oder geht es dir darum weniger?
Erstmal nicht. Also soweit bin ich, glaube ich, lange nicht. Ich kaufe ja nicht, um es zu verkaufen, sondern ich kaufe es, damit es mich jeden Tag beschäftigt,
mhm,
und inspiriert und weil es einfach spannend ist. Also bei mir gilt tatsächlich, der Weg ist das Ziel. Ja, also 90% des Spaßes ist eigentlich diese Detektivarbeit.
Ja.
Und was ich so unheimlich toll finde, ist gerade bei der Kunst aus Ostdeutschland oder wenn wir mal über die DDR-Zeit sprechen, würde ich jetzt Renaissance-Künstler sammeln. Da könnte ich mir natürlich tolle Bildbände kaufen, unheimlich viele Dissertationen dazu durchlesen, aber ich könnte nicht einfach bei den Künstlern anrufen. Bei den DDR-Künstlern geht das. Ja, viele sind natürlich schon verstorben, mhm, aber viele sind auch noch fit und in einem Alter, wo sie noch aktiv sind, auch noch arbeiten.
Mhm.
Und da rufst du dann einfach an. Du liest in einem Buch über Maler XY,
ja,
und sagst, Mensch, hier heute Nachmittag zum Beispiel treffe ich mich mit dem Volker Henze. Den habe ich im Buch, über den bin ich in einem Buch gestolpert,
mhm,
habe gegoogelt, ach, den gibt's ja noch. Der macht unglaublich starke, sehr, sehr zeitgenössische Malerei, sehr, sehr farbenfroh, ganz tolle Assemblagen. Deshalb fahre ich hin, ich will mir die Assemblagen angucken.
Mhm.
Dann rufe ich die an. Und dann sagen die, klar, komm vorbei, dann quatschen wir, ich nehme vielleicht ein bisschen was für meinen Kanal auf. Ich erhalte so natürlich einen ganz anderen Blick hinter die Kulissen, kann mir die aktuellen Arbeiten angucken, aber kann mir natürlich auch Arbeiten angucken, die noch nie einer fotografiert hat,
mhm,
die du nirgendwo im Internet findest. Und das ist natürlich dieser Zugriff, das ist das, was es für mich so wertvoll macht.
Ne? Ja, ja. Und hast du schon eine Ausstellung geplant?
Nö, also ich habe in der Werbeagentur, in der ich arbeite, hänge ich die Sachen auch, sage, mhm, ich mal. Also, mhm, die Kollegen dürfen sich das auch anschauen. Das ist meine Ausstellung, wenn du, mhm, so willst. Aber durch die wandle ich vor allem selber. Meine Ausstellungsfläche heißt ja Instagram.
Ja, aber der Kollege, den du gerade erwähnt hast, der in Rostock ausstellt, der ist, glaube ich, auch Werber geworden, ne?
Also Hans Ticher meinst
du? Hans Ticher, genau, ne?
Also Hans Ticher, was ich weiß, ist, dass er sehr viele Werbegrafiken auch gemacht hat,
genau.
Also ja, Gebrauchsgrafik, ja, hat man, ja, das ja in der DDR genannt. Und er hat also tausende Arbeiten gemacht,
ja,
für Bücher und, ja klar, und alles Mögliche, ja.
Finde ich auch einen tollen Künstler. Das ist auch ein interessantes Gebäude, die Kunsthalle in Rostock.
Mhm.
Weil das ist der einzige Museumsneubau der DDR, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, also unbedingt besuchen. Sozusagen Ostbrutalismus. Wie guckst du auf Plattners Engagement und Minsk und so?
Also ich war da natürlich schon im Kunsthaus Minsk in Potsdam. Ich finde es auch ganz spannend, dass er ja da auch immer wieder ostdeutsche Künstler präsentiert. Da sind ja auch spannende Positionen dabei. Neben den, ich sag mal, Altbekannten wie Matteuer, die er natürlich auch ausstellt, hat er auch spannende Sachen wie Ruth Wolf Rehfeld, ja, die ja so mit Typewriting,
also
aus Buchstaben quasi konstruktivistische Grafik gemacht hat, super spannend. Ja, das ist doch schön, dass man in so einem netten Rahmen da an diese Kunst herangeführt wird und dass sie, ich sag mal, auf musealem Niveau präsentiert wird und nicht jetzt beim Kunstgewerbeverein um die Ecke irgendwie mit drei Magneten an der Wand geklebt, sondern sehr hochwertig, finde ich doch eigentlich toll.
Mhm.
Also ich würde sagen, wenn Künstler aus Ostdeutschland mehr Sichtbarkeit bekommen können und einem neuen Publikum, einem breiteren Publikum wieder zugänglich werden, dann ist das doch eigentlich eine schöne Sache. Das kann man ja eigentlich nur unterstützen.
Mhm. Ja, ich glaube, der große Durchbruch kommt noch.
Frage an dich vielleicht, das,
ja,
ist ja auch ganz interessant. Ich hatte neulich mit einem Freund so philosophiert, wir haben gesagt, wenn du diese ganzen Ostpositionen nehmen würdest, packst die in einen Koffer und fliegst nach Seoul auf eine Messe zum Beispiel, in einem, mhm, Land, was ja auch mit einer Teilung lebt sozusagen.
Ja.
wo die Leute sich aber zu den einzelnen Künstlern nicht positionieren mussten, sondern nur mit dieser Ästhetik quasi arbeiten können oder auf dieser Ästhetik reagieren können. Glaubst du, dass das auch ein Ansatz wäre, dass man quasi diese Position gar nicht nur in Deutschland verhandelt, sondern dass man die auch mal wohin trägt, wo man mit einem ganz frischen Blick drauf schaut?
Ich glaube, dass es eher durch den Generationswechsel funktioniert, als sozusagen durch den, weil man muss ja sagen, also wenn du jetzt ganz konkret Korea und Seoul anguckst, irgendwie haben wir ja alle eine verwandte Kunstgeschichte. Ja, also was irgendwie bei uns die Arte Povera oder die Zero-Gruppe ist, ist in Korea und in Japan Monoha und Honsekwa. Also es gibt sozusagen unterschiedliche, und ich glaube, dass die jetzt für die Ästhetik nicht so zugänglich ist, und ich glaube, das ist aber in diesem, sag ich mal, in dieser deutsch-deutschen visuellen Geschichte einfacher ist, wenn eben diese Vorverurteilung oder Einordnung in eine Schublade nicht mehr so stark ist. Also, weil das Problem ist eben, was ich vorhin beschrieben habe, mit Westkunst und mit dem damaligen Kunstbetrieb, das war so stark, diese Verurteilung der Kategorie aus dem Osten. Ich glaube, dass das jetzt in unserer Generation, die wir irgendwie damit noch zu tun hatten, ich kann mich erinnern, als die Mauer gefallen ist, waren bei uns, ich glaube, das war irgendwie eine Silvesterfeier, waren alle wahnsinnig aus dem Häuschen, und ich habe überhaupt nicht verstanden, weil ich natürlich, wie alt war ich? Ich war 81 bin ich geboren, Mauerfall war 89, ne? Also war ich 8 Jahre. Und ich glaube, dass eben unsere Generation, die noch einen Bezug dazu hat, aber nicht in dieser wahnsinnigen oder absoluten Verurteilung, dass da quasi die Perspektive drin liegt.
Ich glaube, es muss auch ein Wiederentdecken stattfinden. Viele haben ja erzählt, dass natürlich viele Ostdeutsche nach der Wende wollten die erstmal alles Neue. Weißt du, die wollten einen neuen Kühlschrank, einen neuen Fernseher, eine neue Couch haben.
Neue Kunst, ja.
Und auch neue Kunst, nicht das Zeug, was man jahrzehntelang sozusagen sehr intensiv vorgesetzt bekommen hat. Das kann man ja auch verstehen, ne, dass da der Wunsch ist, erstmal so was Neues zu sehen. Und ich glaube, dass diese Rückbesinnung erst ganz langsam stattfindet. Und wie du sagst, es braucht wahrscheinlich eine neue Generation von Leuten, die da mit einem frischen Blick drauf schauen und die das einfach mal, die Arbeiten aus sich selbst heraus bewerten und nicht aus Politik und so weiter und so fort. Aber eben vielleicht auch aus der eigenen Sozialisation heraus, aus einer Resonanz, die da entsteht, vielleicht auch aus ein bisschen Nostalgie heraus. Und dann kann man da, glaube ich, nochmal, gibt's da sehr viel zu entdecken.
Ja, und es ist aber natürlich so, dass der Kunstmarkt immer so, das habe ich eben damals viel mitbekommen, als ich mit den Dresdnern zu tun hatte und den Leipzigern. Irgendwie hilft es natürlich, in so einer Kiste zu sein oder in einer Schublade, aber es ist auch sehr anstrengend, weil es einen natürlich immer stark beschränkt. Die ganzen neuen Leipziger, die sind ja alle aus dem Westen, ne? Matthias Weischer und so weiter, die sind ja, oder hier Martin Eder wurde auch eine Zeit lang dazu gezählt. Der Martin Eder kommt aus Nürnberg, hat aber dann in Leipzig, glaube ich, studiert oder so, ne? Und deshalb, glaube ich, ist eben mit mehr Abstand, wird es einen neuen Blick geben.
Genau, deshalb sage ich ja, für mich ist eben Ostdeutschland eher ein Kulturraum. Ne? Und nicht jetzt nur, hat nicht nur diesen DDR-Bezug. Und in dem sind eben viele spannende Künstler auch entstanden, die ja auch jetzt noch aktiv sind. Also Mid-Career-Artists sozusagen, wenn ich an eine Henriette Graner denke,
Franziska Goes,
Tanja Pohl, Clara Meinhardt und so weiter. Das sind ja alle super spannende zeitgenössische Positionen. Mhm. Da würdest du ja nicht sagen, ah, DDR-Künstler sind die ja auch nicht. Ne? Aber sie sind natürlich ostdeutsche Künstler.
Klar.
Und unglaublich spannend. Und das ist auch lohnenswert, das anzuschauen.
Wird natürlich jetzt auch interessant in Venedig, ne? Mit Henrike Naumann. Von der habe ich auch einige Arbeiten. Ist ja auch eine, sozusagen, sich mit der ostdeutschen DNA beschäftigende Künstlerin. Mhm. Weißt du, die diese Interieurs baut. Mhm. Super. Ich danke dir sehr. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird irgendwann mal eine Ausschau geben und verfolge weiter den Kanal Unboxing DDR.
Ja, DDR Unboxing also heißt so. Da andersrum ja. Ging's nicht, aber ihr werdet es schon finden.
Super. Ich danke dir. Bis dann.
Danke, Johann.
Ciao.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.